Gottes Wort miteinander anzuschauen. In der Bibel haben wir ja 70 Bücher, also 66 plus 5 Psalmbücher, die man unterteilen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal euch Gedanken darüber gemacht habt, dass wir in der Bibel auch ein Liederbuch haben. Ein integriertes Liederbuch oder ein Gebetsbuch, vielleicht auch eine Gedichtssammlung, je nachdem, wie wir es nehmen wollen. Ich meine damit die Psalmen. Und ihr könnt schon mal die Psalmen aufschlagen. Genau in der Mitte der Bibel finden wir sie. Und ich würde gerne uns einen dieser Psalmen heute Morgen vorstellen. Also es ist vielleicht der zweitbekannteste, ich weiß es nicht, da wird jeder so seine Favoriten haben. Ich meine den Psalm 103. Er ist zumindest sehr, sehr bekannt und mir persönlich ist er neu wichtig und wertvoll geworden. Und ich würde euch gerne mitnehmen auf eine kurze Reise durch diesen Text. Psalm 103. Und wenn ich den jetzt vorlese, also so Psalmen, die liest man am besten an einem Stück, weil es eben, wie gesagt, entweder ein Lied ist oder ein Gebet oder ein Gedicht. Also ein Text, den der Autor niedergeschrieben hat, als ihn bestimmte Gedanken bewegten. Und das ist oft wie so ein Guss, den wir da haben. Und deswegen lese ich mal die 22 Verse aus diesem Psalm vor. Also, geschrieben von David. Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt all deine Sünde, der da heilt all deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr, und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Preist den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. Ich habe diesem Psalm die Überschrift gegeben, bin überreich beschenkt. Und es fällt auf bei diesem Psalm, wenn man ihn so liest, und ich würde dir einfach den Tipp geben, ihn zu Hause noch mehrfach mal zu lesen, dass dieser Psalm keine einzige Bitte enthält, sondern nur Dank und Lob Gottes. In vielen Psalmen kommen auch Bitten vor, wo der Autor also irgendwie Gott um irgendetwas bittet, aber hier finden wir nur Dank, Gründe zum Danken. Bin überreich beschenkt. Und das kann David von sich sagen hier in diesem Psalm, aber wir dürfen das auch sagen, wenn wir Kinder Gottes sind, und das werden wir merken heute Morgen, dass diese Aussagen auch auf unser Leben zutreffen. Und ich wünsche dir, dass du heute nach Hause gehst von hier verändert, in der Weise, dass du neue Gründe zum Danken hast und dass dein Blick von dir selber weggelenkt wird hin auf unseren Gott. Und das brauchen wir immer wieder und es ist auch gut, weil dankbare Menschen leben glücklicher und dankbare Menschen leben zufriedener. Da gibt es sogar Studien, in Deutschland gibt es ja für alles Studien, da gibt es Umfragen, die das belegen und das hat gar nichts mal was mit fromm oder nicht fromm, gläubig oder nicht gläubig zu tun. Dankbare, zufriedene Menschen leben einfach glücklicher. Sie leben übrigens auch länger. Interessant. Also Dankbarkeit ist ein Punkt, den wir in unserem Leben brauchen. Es gibt so ein altes Sprichwort, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Da ist was dran. Danken schützt vor Wanken. Dann werden wir in unserem Leben einen sicheren Weg gehen, wenn wir dankbar sind. Und wir werden merken, diese Dankbarkeit bezieht sich in allererster Linie auf Gott und das, was er ist und was er für uns tut. Ich habe euch einfach mal den Bibeltext mitgebracht. Einzelne Verse und zu diesen Versgruppen, die ich euch jetzt hier zeige, möchte ich gerne einfach ein paar Ausführungen machen und euch etwas mitgeben. Die ersten beiden Verse, nochmal. Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. David beginnt also mit einer Aufforderung, aber nicht eine Aufforderung an dich oder an mich, sondern an sich selber. Das ist schon mal eine interessante Perspektive, die finden wir übrigens öfter in den Psalmen, dass der Schreiber sich selber auffordert, Gott zu loben. Preise den Herrn meine Seele. Oder eine andere Übersetzung gibt es so wieder. Auf meine Seele, preise Yahweh. Hast du dich schon mal selber aufgefordert, zu danken und Gott zu loben? Das tut schon dann gut, wenn das so von selber nicht klappt. Und so Zeiten kennen wir wahrscheinlich alle, wo uns eher so zum Nörgeln zumute ist und so die Dankbarkeit nicht so aus uns rausfließt. Und so war es bei David ja auch an vielen Stellen seines Lebens. Da fordert er sich auf, die Blickrichtung zu ändern, hin auf Gott. Und er fordert sich selber auf, meine Seele, preise den Herrn. Weil das gerade von selber nicht geht, fordere ich mich auf. Diese Formulierung, preise den Herrn meine Seele, finden wir dreimal in diesem Psalm. Also einmal in Vers 1, dann in Vers 2 und ganz am Ende, der letzte Satz in dem Psalm, auch nochmal. Das ist wie so ein Rahmen des Psalms, preise den Herrn meine Seele. Und in diesen Rahmen eingefügt sind die ganzen Punkte, für die wir Gott dankbar sein können, sollen, müssen, wie wollen wir es sagen. Und zwei weitere Aussagen finden wir einmal in Vers 20 und Vers 21. Und drei Aussagen, 20, 21, 22 jeweils am Anfang. Da wird der Plural gebraucht, also preist den Herrn. Da möchte David noch andere mitnehmen in dieses Gotteslob. Und das ist immer der zweite Schritt. Wenn ich selber Gott dankbar bin, kann ich andere mitnehmen und ihnen das auch zurufen. Komm, lass uns gemeinsam Gott loben. Lasst uns dankbar sein. Dieser Rahmen des Psalms, also die Verse 1 und 2 und dann 20, 21, 22, die machen uns mehrere Punkte deutlich. Erstens. David ist kein Miesmacher. Da kann es noch so schlecht aussehen in seinem eigenen Leben, er verbreitet keine schlechte Stimmung. Und das gefällt mir. Weil David auf Gott schaut. Und David schaut auf die vielen Dinge, die einfach gut sind. Neben denen, die wir nicht so gut finden. Und so fordert er sich zuerst selber auf, anders zu sein als solche, die immer nur das Schlechte im Leben sehen. Und derer gibt's wahrlich genug. Leider auch bei den Christen. Da wird genörgelt, da drehen sich Gespräche nur noch um Dinge, die besser sein könnten. Krankheiten, Nöte, Probleme, familiäre Umstände, die ach so schlechte Gesellschaft und die bösen Zeiten, in denen wir leben. Ganz schnell geht es, kenne ich bei mir auch. Dass unser Blick auf diese Dinge gerichtet ist und da bleibt kein Platz mehr für Dankbarkeit und für Zufriedenheit und für den Blick auf Gott. Wir brauchen diese Selbstaufforderung auf meine Seele. Es passiert eben nicht immer von alleine. Dabei geht es nicht darum, eine ich sag mal, gute Stimmung zu verbreiten oder immer mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht durch die Gegend zu laufen. Das gelingt wahrscheinlich kaum einem und darum geht es auch gar nicht. Oder die Augen vor der Realität zu verschließen, auch darum geht es nicht. Nein, es geht darum, die Wohltaten des Herrn zu sehen. Und die vergehen nicht. Die Wohltaten Gottes neu in den Blick zu nehmen, den Blick von uns wegzuwenden hin zu dem, der alles vermag. Also David ist kein Miesmacher. Der zweite Punkt, David weiß, dass die vielen Wohltaten Gottes keine Selbstverständlichkeit sind. Dass wir so viel Gutes von Gott erfahren, das nennt die Bibel Gnade oder Barmherzigkeit oder beides. Das ist nichts, was selbstverständlich ist. Und deswegen wollen wir es uns immer wieder in Erinnerung rufen. Es ist ein Geschenk vom Herrn. Sind wir uns dessen bewusst? Nehmen wir mal einen Punkt raus. Wir hier in Deutschland, wir leben in einem Land, wo niemand hungern muss. Wo alle irgendwie eine Grundversorgung haben oder fast alle zumindest. Allein solche Basics, denken wir noch darüber nach, sind wir dankbar allein für diese Tatsache? Und dass selbst die, die vielleicht nicht in der Lage sind, ihren Broterwerb zu leisten, dass selbst die versorgt sind? Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wollen wir dankbar sein für so etwas, was wir oft als selbstverständlich ansehen? Es ist nicht selbstverständlich. Und das Dritte, du kannst andere mitnehmen auf diesem Weg. Hilf anderen, diesen Blick auf Gott zu lenken und auf seine Wohltaten und dankbar zu werden. Denn wenn solche zusammen sind, die nur das Schlechte sehen und immer nur darüber reden, dann zieht man sich sehr schnell auch gemeinsam runter und es gibt einfach nur eine miese Stimmung. Und jetzt wollen wir mal ganz praktisch werden. Worum drehen sich deine Gedanken, wenn du alleine bist? Worum drehen sich eure Gedanken, wenn ihr euch trefft und gemeinsam unterwegs seid, Zeit miteinander verbringt? Sind dann nur die schlechten Dinge Thema? Es liegt einzig und allein an dir und an mir, wie wir das neu als Herausforderung ansehen. Ich fand es ganz witzig, letztens sprach ich mit Geschwistern, die haben also als Regel jetzt zu Hause gerade mal eingeführt, wenn sie Gäste haben, wer irgendwie das Wort Krankheit erwähnt, muss 50 Cent in eine Dose tun und dann geht man dann zusammen Eis essen irgendwann. Und das war so schnell zusammen, das Geld, haben sie gesagt. Also es liegt irgendwie in uns drin, zunächst mal das zu sehen, was uns nicht gefällt, aber das ist nicht gut. David ergänzt ja noch hier, neben dieser Aufforderung, preise den Herrn meine Seele. Er sagt, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Was bedeutet das? Erstens, David lobt mit allem, was er hat, seinen Gott. All mein Inneres. Das beschreibt einfach alles, was David aufzubieten hat. Seine ganze Persönlichkeit lobt den Herrn. Mit aller Kraft, mit allem Wollen. Das sind auch übrigens biblische Grundsätze. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Das ist nichts, was von selber passiert. Wir sind da aufgefordert und so ist es auch mit dem Gotteslob. Und David macht das mit allem, was er hat. Das ist schön. Zweitens merken wir, dass David zunächst Gott um seiner selbst willen lobt. Ja, mein Inneres seinen heiligen Namen. Da berichtet er noch gar nicht von irgendwelchen Dingen, die Gott ihm gegeben hat. Einfach weil Gott Gott ist, lobt er ihn. Weil Gott groß ist, Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Herr der Herren. Und alleine weil Gott ist, steht es ihm zu, ihn zu loben und anzubeten. Und danach erst geht es um die Werke Gottes. Vers 2, vergiss nicht alle seine Wohltaten, aber zunächst einmal seinen heiligen Namen um seiner selbst willen. Und das Dritte, vergiss nicht, sagt er hier am Ende von Vers 2, weil wir einfach vergesslich sind. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich gewöhne mich so schnell an gute Dinge und vergesse so schnell, wenn Gott geholfen hat in Situationen. Ihr habt das verfolgt in den letzten 3 Jahren mit meinen Augen, dass da einige Probleme waren. Und jetzt sage ich mal, ist alles wieder gut. Wie schnell denke ich nicht mehr darüber nach und nehme das als selbstverständlich an. aber es sind die Wohltaten des Herrn. Und es tut uns gut, wenn wir uns immer wieder jeden Tag neu daran erinnern und es nicht vergessen, weil er der Geber aller guten Gaben ist. Wir brauchen diese Erinnerung. Ja, und dann zählt David ab Vers 3 verschiedene Punkte auf. Und da wollen wir jetzt mal durchgehen und mal schauen, was diese Wohltaten des Herrn sind. Und er fängt mit dem Wichtigsten an. Der vergibt all deine Sünde, der heilt all deine Krankheit. Das größte Geschenk, das Gott Menschen gemacht hat, ist die Vergebung der Schuld. Weil Sünde uns unweigerlich von Gott trennt. Und so wie wir sind, als Sünder geboren, und da ist es egal, ob du einmal in deinem Leben lügst oder einen schlechten Gedanken hast oder ob du jeden Tag eine Bank überfällst, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir sind Sünder, weil wir so geboren werden, weil wir von Adam abstammen. Aber Gott vergibt Sünde und deswegen können wir neu zu ihm kommen. Das ist das größte Geschenk. Hast du es in Anspruch genommen? Die Vergebung ist da, das Angebot Gottes ist da, aber wir müssen es annehmen. Wir müssen Ja sagen zu diesem Angebot. Das ist wie ein Geschenk. Wenn wir es nicht nehmen und auspacken, dann bleibt es eingepackt da stehen für alle Zeiten und wir nutzen es nicht. Jemand sagte einmal, das Zitat habe ich mir mal aufgeschrieben, der Herr Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben und er wird niemals damit aufhören. Und das ist schön. Der Herr Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben und er wird niemals damit aufhören. Das ist das Wesen des Herrn. Er möchte vergeben. Schlagen wir mal Psalm 32 auf. Dort lesen wir im ersten Vers, das ist auch von David geschrieben, Psalm 32, Vers 1, eine ähnliche Aussage. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Glücklich. Du darfst dich glücklich schätzen, wenn du diese Vergebung erfahren hast. Das ist das größte Geschenk. David sagt, der vergibt all deine Sünden. Niemand von uns hat Vergebung verdient. Niemand. Alle, die wir hier sind, wir dürfen wissen, es ist reine Gnade. Aber Vergebung ist die Voraussetzung für Errettung. Wenn du keine Vergebung erlebt hast, bist du auch nicht errettet. Deshalb nochmal die Frage, hast du Ja gesagt zu diesem Angebot des Herrn? Hast du seine Hand ergriffen? Dann darfst du einmal wissen, dass du mal bei Gott sein wirst. Mit dieser Vergebung wird Gott uns in den Himmel lassen. Und dafür hat er seinen Sohn geopfert. Dafür ist Jesus am Kreuz verblutet für dich und für mich. Und dann kommt dieser zweite Halbsatz, der da heilt alle deine Krankheiten. Nun, wenn wir den so lesen, da kann man dann schon mal so ein bisschen ins Stolpern geraten. Vor allem, wenn du vielleicht mit einer Krankheit seit Jahren rumläufst, chronisch krank bist, wenn du Leiden hast. Und wir haben ja Geschwister in unserer Mitte, die das so erfahren. Wie ist denn das mit dieser Aussage, der da heilt alle deine Krankheiten? Stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Ich glaube, wir müssen ein wenig differenzierter auf diesen Satz schauen. Und natürlich können wir auch nicht hingehen und einen Satz aus der Bibel rausnehmen und sagen, ja, hier steht das und dann bilden wir eine Lehre raus, sondern wir müssen dann die anderen Aussagen mit dazu nehmen. Und das möchte ich gerne versuchen mit euch, dass wir einfach verstehen, was ist hier gemeint, was spricht David hier an. Wenn du Heilung erlebst, von welcher Krankheit und Not auch immer, dann ist es ein Geschenk Gottes. Das wollen wir auf jeden Fall mal festhalten. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein. Also wenn jemand heilt, dann ist es Gott. Ein uns allen bekannter Zahnarzt formulierte mal folgenden Nebensatz, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Wir Ärzte liefern und bauen Ersatzteile ein, heilen kann aber nur einer, Gott. Und das fand ich gut. Würde auch nicht jeder Arzt so sagen, ne? Aber das ist wirklich wahr. Heilen kann nur Gott. Also wenn du Heilung erlebst, danke Gott. Und wenn Gott nicht alle Krankheiten heilt, wie ist es dann? Halten wir verschiedene Punkte fest zu diesem Thema. Erstens, Gott kann alles. Er ist allmächtig. Das steht über allem. Gott kann alles. Heilung ist für ihn kein Problem. Es gibt für ihn keine unheilbaren Krankheiten. Schau dir Jesus an in den Evangelien. Das ist der beste Beleg dafür. Gott kann alles. Zweiter Punkt. Wenn du Heilung erfahren hast, dann danke Gott. Richte den Blick auf ihn. Im Alten Testament nennt sich Gott auch Yahweh Rapha. Ich bin der Herr, dein Arzt. So nennt Gott sich. Ich bin der Herr, dein Arzt. Yahweh Rapha. Drittens. Es ist alleine Gottes Entscheidung, wen er heilt und wen nicht. Weil er ist Gott. Er ist souverän. Und er darf auch diese Entscheidung treffen. Wir haben keinen Anspruch auf Heilung. Niemand von uns. Und wir können sie auch nicht einfordern. Auch das wollen wir festhalten. Und deswegen Punkt 4. Wir dürfen auch keine unbiblischen Heilungserwartungen wecken. Es ist nicht der Mangel an Glauben, wie es manchmal gesagt wird, der eine Heilung verhindern würde oder Ähnliches. Weil solche Aussagen stürzen Menschen in unwahrscheinliche Probleme. Und es hat auch keine biblische Grundlage. Also diese Sichtweise wird von der Schrift nicht gestützt. Auch hängt die Heilung nicht von anderen Menschen oder von Christen irgendwie ab. Das wäre ja fatal, wenn das so wäre. Denn das würde uns abhängig machen von anderen Menschen. Abhängig sein wollen wir alleine vom Herrn. Und ich kann diese Warnung auch nur aussprechen, Vorsicht vor sogenannten Heilungsgottesdiensten, die auch hier und da angeboten werden. Weil da genau diese Meinungen vertreten werden, die ich persönlich in der Schrift nicht finde. Seien wir da vorsichtig. Der nächste Punkt. Der Weg, wie Gott heilt, ist auch alleine seine Entscheidung. Also ob er heilt, ist seine Entscheidung und auch der Weg, wie er das macht, wenn er es tut, ist auch seine Entscheidung. Manchmal tut er ein Zeichen, ein Wunder und er heilt spontan. Wir könnten solche Begebenheiten erzählen. Vielleicht hast du das auch schon mitbekommen. Und wir sagen dann, ja, wie durch ein Wunder. Ja, es ist dann ein Wunder. Das gibt es. Wir überlassen es Gott. Manchmal gebraucht Gott Ärzte oder die Medizin. Auch das ist sein Weg zu heilen. Manchmal geht es schnell, manchmal dauert es lang. Auch das überlassen wir Gott, weil Gott der Souverän ist, der darüber steht. Punkt 6. Manchmal heilt Gott eine Krankheit auch nicht. Auch das kennen wir vielfach. Zumindest den Körper nicht, so möchte ich es mal einschränken. Manchmal hat Gott ganz andere Ziele auch mit Krankheit in unserem Leben und er hat einen anderen Plan. Und da bist du sogar in guter Gesellschaft. Schau dir mal das Leben von Paulus an, dem Apostel. Und ich sag mal, wenn es einen Vorzeigechrist gibt, dann wohl ihn, der sein Leben lang mit Krankheit zu tun hatte und der an einer Stelle im Korintherbrief sogar zum Ausdruck bringt, dass Gott diese Krankheit ganz bewusst nicht von ihm genommen hat. Weil Paulus eins lernen sollte, und ja, das können wir eigentlich mal zusammen lesen, 2. Korinther 12, was uns eine ganz andere Perspektive auf diese Thematik bringt. 2. Korinther 12, ich lese mal den Vers, ab Vers 7, da sagt Paulus, darum, dass ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Wir wissen nicht 100%, was Paulus genau hier zum Ausdruck bringt, mit diesem Engel Satans, der ihn schlägt und so weiter. Es war ein Leiden, das Paulus mit sich trug und wo er Gott anflehte, es von ihm wegzunehmen. Und Gott sagt, nein, mache ich nicht. Warum? Weil meine Gnade dir genügt. Und das sollst du lernen, lieber Paulus. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Vielleicht ist es auch ein Grund, dass Gott manche Krankheit nicht wegnimmt, weil er möchte, dass wir lernen, seine Gnade ist uns genug. Das mag uns nicht gefallen, aber es ist ein Lernprozess Gottes und ein schönes Ziel. Gott die Ehre. Ich möchte noch zwei Punkte hinzufügen. Siebtens. Wir sollten vielleicht auch eine ganz andere Perspektive bei diesem Thema einnehmen. Wir sind schnell bei Krankheit und jammern darüber und wünschen es uns anders. Vollverständlich, das geht mir genauso. Aber eine andere Perspektive kann uns auch helfen. Nämlich die, der Herr heilt in jedem Fall, nur nicht immer zu dem Zeitpunkt, wo wir es wollen, und spätestens dann, wenn wir einmal bei ihm sind. Lies in der Offenbarung nach Kapitel 21, wo deutlich betont wird, dass es dort in der Herrlichkeit keine Krankheit gibt, kein Leid, keine Not, sondern nur noch Herrlichkeit bei Jesus. Und dieser Satz, er heilt alle deine Krankheiten, wird spätestens dann zur Erfüllung kommen. Und diese Perspektive kann uns auch helfen, dass wir diesen Blick auf die Ewigkeit haben. Ihr kennt dieses Lied, die Ewigkeit ist mein Zuhause, wo das so zum Ausdruck kommt auch. Es ist wirklich so. Und ein letzter Punkt, der Herr heilte alle Krankheiten, als er hier auf der Erde war. Das kannst du nachlesen in den Evangelien. Und er wird es wieder tun im sogenannten tausendjährigen Reich, das ja noch in der Zukunft liegt, wenn Jesus regiert. Auch dann, das kannst du in den Propheten, gerade in Jesaja und Jeremia nachlesen, wird er jede Krankheit heilen. Also, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten. Das war jetzt ein etwas weiterer Ausflug, das war mir wichtig. Keine Sorge, wir werden also nicht alle 22 Verse in dieser Ausführlichkeit durchnehmen, in diesem Psalm. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter. David schreibt, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Das ist sicher eine Grundsatzaussage hier, der dein Leben erlöst aus der Grube. Stell dir das vor, du bist unterwegs und stürzt in eine Grube hinein, vielleicht eine Fallgrube, und bist dann unten drin und kannst dir selber nicht helfen, brauchst Hilfe von außen, und dann kommt jemand und zieht dich raus. Dieses Bild braucht David hier, der dein Leben erlöst aus der Grube, also aus einer Situation, wo wir uns selber nicht helfen können. Damit meint er gewiss zunächst diesen Grundsatz, dass Gott uns von dem ewigen Verderben erlöst hat, aus dieser Grube der Verlorenheit, wenn es darum geht, wo werden wir unsere Ewigkeit verbringen. Das ist sicher eine erste Ebene. Aber bestimmt meint David auch hier, dass Gott bewahrt hat und geholfen hat in alltäglichen Situationen und in alltäglichen Gefahren. Und das kennen wir doch auch. Wie viele Situationen gibt es in unserem Leben, wo wir bewahrt wurden vor Tragödien, vor Unfällen, vor Krankheiten, wo wir es vielleicht gar nicht mal mitbekommen haben und später einmal, wenn wir beim Herrn sind, staunen werden, wo er geholfen hat, ohne dass wir es überhaupt gemerkt haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gottes Handeln oft unsichtbar ist und wir es gar nicht mitbekommen. Vielleicht sitzt du auch gerade in so einer Grube und fühlst dich einfach hilflos, fühlst dich verloren, merkst, wie manches über dir zusammenbricht. Dann schau auf Christus. Er möchte dich aus dieser Grube herausziehen. Und bleib dran. Vertraue ihm. Zu seinem Zeitpunkt wird er dir helfen. Und hier gelten die gleichen Grundsätze, die wir eben hatten beim Thema Krankheit. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Mit Krönen wird David sich ja ein bisschen ausgekannt haben. Ich nehme an, dass er diesen Psalm geschrieben hat, als er schon König war. Er wurde gekrönt zum König. Aber hier krönt ihn jemand, nämlich jemand Höheres, Gott, mit Gnade und Erbarmen. Jede irdische Krone vergeht im Vergleich mit Gottes Gnade und seinem Erbarmen uns Menschen gegenüber. Was für ein schöner Schmuck, was für eine schöne Zierde David hier aufziehen darf, weil Gott uns täglich überschüttet mit seiner Gnade. Wir sind überreich beschenkt. Diese Krone dürfen wir tragen und dürfen uns freuen darüber. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Mit Gutem sättigt. Dieser Begriff des Sättigens, der meint die Fülle, das Übermaß, einfach genug und mehr als genug. Gutes gibt Gott uns in unser Leben hinein. Weil Gott gut ist, tut er uns gut. Das ist sein Wesen. Das möchte er. Er möchte seine Kinder beschenken. Freu dich an dem, was Gott dir zur Verfügung stellt. Ein paar Punkte schauen wir uns heute Morgen an und es gibt noch so viel mehr. Mit Gutem sättigt dein Leben. Und dann haben wir auch keinen Hunger mehr nach irgendwelchen Dingen, die wir vielleicht bei anderen sehen. Und der hat mehr Geld auf dem Konto und der fährt 4 Autos und hat 5 Wochen Urlaub im Jahr. Wir sind gesättigt mit Gutem, was Gott uns gibt. Zufriedenheit, Dankbarkeit. Wir haben uns am Anfang daran erinnert, wie wichtig das ist. Ja, und wie ist das mit der Jugend, die erneuert wird wie bei einem Adler? Wisst ihr, der Adler wird ja an einigen Stellen im Alten Testament, kommt er vor. Und er ist so dieses Sinnbild von Freiheit, das Sinnbild eines starken, kräftigen Tieres. Der Adler hat den Überblick, er schwebt über den Dingen. Vieles mehr könnten wir in dieses Bild hineinlegen. Und dass es hier nicht um eine körperliche Erneuerung der Jugend geht, das dürfte auf der Hand liegen, weil das wusste ja selbst David, dass das nicht so ist. Und damit meint er natürlich eine andere Ebene hier. Die Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Was könnte hier gemeint sein? Gott möchte dir, egal wie alt du bist, und wir haben ja eine große Spannbreite auch in unserer Gemeinde, egal wie alt du bist, möchte er dir deinen Geist, dein Inneres, deine innere Frische jeden Tag erneuern, wie bei einem Adler. Und das ist eine Verheißung, die Gott hier macht. Wir müssen dazu mal noch eine Stelle auch aus dem Neuen Testament dazu nehmen, weil Paulus wiederum, der das ja kannte, wir haben es eben gesehen, der beschreibt das wieder im 2. Korintherbrief, diesmal im 4. Kapitel, mit sehr schönen Worten, dass wir sehen, was hier gemeint ist. 2. Korinther 4. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, bei mir ist das nicht so, da wird keine Jugend erneuert, dann wollen wir mal schauen, was hier gemeint ist. 2. Korinther 4, Vers 16. Paulus sagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Paulus unterscheidet äußerer Mensch, innerer Mensch. Der äußere Mensch ist unser Körper. Ich sage mal das Biologische. Das wird aufgerieben, das vergeht, das erneuert sich nicht. Nein, so ist es. Und je älter man wird, desto stärker spürt man das in der Regel. Aber es gibt eine zweite Ebene. Und als Christen können wir so dankbar sein, dass das so ist. Der innere Mensch, und das ist unser Geist, unsere Seele, unser Inneres, das, was uns ausmacht als Menschen, wird erneuert von Tag zu Tag. Wollen wir uns neu daran erinnern und das neu ergreifen? Weil dann der Blick auf unseren Körper einfach mal weggelenkt wird auf das Eigentliche. Es wird schwer im Alter, ja, das kann man beobachten. Bei vielen und viele berichten auch davon. Aber wenn das unser Denken bestimmt und unser Reden, dann ist es nicht gut. Lasst uns den inneren Menschen in den Blick nehmen, der erneuert wird. Gott steht bereit. Wie bei einem Adler möchte er uns jeden Tag neu diese Kraft geben. Und Jesaja greift das Bild des Adlers auch auf. Jesaja 40, Vers 31. Da steht, und den Vers hast du bestimmt schon mal gehört, Jesaja 40, 31, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Die auf den Herrn hoffen, die gewinnen neue Kraft. Jesaja 40, 31. Nehmen wir das bitte, bitte ins Blick, in den Blick. Hören wir auf mit dem Jammern, was alles nicht geht. Da ändern wir eh nichts durch, ziehen andere nur noch mit runter, sondern sieh auf das, was der ewige Gott dir gibt. Hör bitte auf mit dem Klagen, dass dies und jenes nicht gut ist und dass das Alter nicht schön ist und das Altwerden eine Qual und das Kranksein so mühsam ist. Ja, das ist alles so. Aber hören wir bitte auf mit dem Klagen. Es hilft nicht. Reichliche Kraftquellen haben wir in Christus. Und wenn Jesus unser Alles ist, wenn er das Zentrum unseres Lebens ist, dann verblassen die anderen Dinge. Und wir brauchen diesen neuen Blick. Und wir haben auch in Situationen, wo wir Einschränkungen erfahren, und das ist ja bei vielen so, haben wir reichlich Gelegenheit, andere mitzunehmen ins Gotteslob. Wir haben sogar reichlich Gelegenheit, anderen Gutes zu tun. Selbst wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, beten kann ich immer. Vielleicht kann ich das Telefon noch greifen und anderen Mut machen, indem ich sie anrufe und dann bitte nicht über Krankheit reden, sondern über die Wohltaten Gottes. Ich kann mich treffen mit Geschwistern, sie einladen, mich einladen lassen, was auch immer. Ich finde es mutmachend. Vielleicht denkst du dir jetzt auch, ja, was redet der? Der hat ja gut reden, dem geht's nicht so wie mir. Aber ich glaube, diese Rundumblickerneuerung, die hilft uns allen und die brauchen wir auch alle. Gehen wir einen Vers weiter. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Vielleicht meint David hier sein persönliches Erleben unter König Saul, als er fliehen musste, als er selber noch kein König war oder zumindest noch nicht öffentlich als König regieren konnte. Gerechtigkeit und Recht, das sind so Begriffe, die auch in unserer Zeit ja immer wieder auftauchen und die auch so wichtig sind. Wir wünschen uns alle Gerechtigkeit und dass das Recht besteht, das Recht durchgesetzt wird. Alles das wünschen wir uns und David kann sagen, der Herr verschafft uns das. Weil Gott ist Gerechtigkeit in seinem Wesen und bei Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Wenn wir Vers 7 mit dazu nehmen, und ich habe die jetzt mal 4 Verse zusammengefasst, dann könnte es auch sein, dass der Vers 6 eine Überleitung ist in einen Blick auf die Geschichte Israels. Mose wird hier erwähnt, ja, in Vers 7. Und wir merken, dass hier die Befreiung Israels aus Ägypten aufgegriffen wird als ein Beispiel. Und diese Wege, die Gott Mose kundtat, als er ihn führte mit dem Volk durch die Wüste. Vielleicht meint er auch das hier. Wie auch immer, Gott sorgt für Gerechtigkeit. Das gilt für dein persönliches Leben und das gilt auch für das Weltgeschehen, wo wir manchmal sagen, boah, das ist so ungerecht, was da alles passiert. Ne? Man kann ja hinschauen, wo man will und man meint, es ist alles ungerecht. Gott wird für Recht sorgen, auch hier zu seiner Zeit. Und wir überlassen es ihm, wann er handelt. Recht, Gerechtigkeit. Das gilt übrigens auch für unsere Glaubensgeschwister, die verfolgt werden. Und es gibt ja kaum was Ungerechteres, als um seines Glaubens willen in den Kerker zu kommen oder schlimmer leiden zu müssen. Gott sorgt für Gerechtigkeit zu seiner Zeit. Und spätestens, wenn diese unsere Glaubensgeschwister bei ihrem Herrn sind, wird ihnen diese Gerechtigkeit widerfahren. Und Gott wird auch die strafen, die jetzt scheinbar ungestraft davonkommen. Wo man sich schon so seine Fragen stellt, in der großen Weltpolitik oder in kleinen Dingen, wo man sagt, warum greift Gott da eigentlich nicht ein? Warum setzt er dem nicht ein Ende? Gott wird es tun, zu seiner Zeit. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Er sorgt für Gerechtigkeit. Ja, und das Wesen Gottes kommt auch in diesen 4 Versen hier so zum Ausdruck. Wie er mit Israel umgegangen ist, so sagt David, so geht er auch mit mir um. Und so darfst du das sagen, so darf ich das sagen, so geht Gott auch mit uns um. Warum? Weil er barmherzig ist, Vers 8. Weil er gnädig ist, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Es gibt Leute, die sagen, im Alten Testament finden wir einen komplett anderen Gott als im Neuen Testament. Und dann wird es begründet mit den schlimmen Kriegen im Alten Testament und Gott rächt sich und ist zornig und so weiter. Und im Neuen Testament würden wir nur finden, Gott ist Liebe, er ist barmherzig und so weiter und so fort. Das stimmt nicht, so eine Aussage. Lass dich nicht verwirren davon, weil wir finden beide Seiten Gottes, und es sind ja noch viel mehr, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Gott verändert sich nämlich nicht. Und was wir hier lesen, das könnte ja glatt aus den Evangelien zitiert sein, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Also wir finden auch das im Alten Testament selbstverständlich, dass Gott barmherzig ist. Wie viele Stellen gibt es? Er bleibt derselbe. Für alle Zeiten, für die Ewigkeit. Und jetzt beschreibt David diese Gnade Gottes. Und es scheint, dass er nach Worten ringt, um die Größe von Gottes Gnade zu beschreiben. Und er sucht Beispiele. So hoch der Himmel über der Erde ist. Ja, wie hoch ist der Himmel über der Erde? Er meint ja nicht die Atmosphäre mit dem Begriff Himmel hier. Wie hoch ist der Himmel über der Erde? Unendlich. Wir können es nicht ermessen. So übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, wie viele Kilometer sind das? Wie weit ist der Osten vom Westen entfernt? Unendlich. Osten und Westen begegnen sich nie. Unendlich. So weit hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie schön ist das? Und wie ein Vater sich über Kinder erbarmt. Ein liebender Vater, ein guter Vater, so ist Gott, wie es keinen besseren Vater geben kann. Menschliche Väter enttäuschen leider und ich habe auch viele Fehler gemacht und mache sie heute noch. Aber Gott als Vater, er ist der perfekte Vater, so wie wir uns vielleicht einen Vater immer gewünscht haben. Einer, der sich liebevoll um seine Kinder oder über seine Kinder erbarmt. So ist der Herr. Schöne Bilder, die hier gebraucht werden, die uns manches irgendwie deutlich machen. Andere Bilder, die in der Schrift gebraucht werden, ich will sie einfach nur mal nennen. Wer mitschreibt, kann gerne auch die Bibelstellen aufschreiben dazu. Wir haben die Zeit nicht, sie noch zu lesen. Jesaja 38, Vers 17. Gott wirft alle unsere Sünden hinter seinen Rücken. Schönes Bild. Er wirft alle unsere Sünden hinter seinen Rücken. Jesaja 38, 17. Oder Micha 7, Vers 19. In diesem Propheten wird beschrieben, dass Gott die Sünde an die tiefste Stelle des Meeres versenkt hat. Schöne Bilder. Die Sünde ist weg. Micha 7, Vers 19. Oder Jesaja 66, Vers 13. Wie eine Mutter tröstet, so tröstet Gott. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als den Trost einer Mutter für ein Kind. Da kommen wir Väter irgendwie nicht mit. Die Mutter kann trösten. Und so tröstet Gott. Jesaja 66, Vers 13. Oder Hebräer 8, Vers 12, wo gesagt wird, deiner Sünden werde ich nie mehr gedenken. Hebräer 8, Vers 12. Das sind alles schöne Bilder, die gebraucht werden, um uns das deutlich zu machen, wie Gott ist, wie sein Wesen ist. Ich bin überreich beschenkt und du bist es auch. Seien wir neu dankbar über diese Dinge. Und dann kommt ein großer Block, 5 Verse sind es, 14 bis 18 in diesem Psalm, wo uns gegenübergestellt wird, die Vergänglichkeit des Menschen und die Ewigkeit Gottes. Auch da will ich nicht im Einzelnen jetzt drauf eingehen. Ich möchte es nur kurz erwähnen hier. Die Deutlichkeit unserer Vergänglichkeit. Und wenn wir das vor Augen haben, dann sind wir vielleicht auch mal wieder neu eingenordet, wie man so sagt, und in unserem Denken über uns selber. David sagt, denkt daran, wir sind wie Staub. Da kommt ein Wind und der Staub ist weg. Wie Gras, was abgemäht wird. Und das merken wir jetzt, wenn es so trocken ist, ne? Wie Gras verwelkt und wie es einfach dahin ist. Wie die Blume des Feldes. Wir haben in den letzten Wochen viele, viele Mohnblumen bei uns im Garten gehabt, die ganze Wiese voll. Wunderbar, aber so eine Mohnblüte, die geht morgens auf und abends sind sie alle abgefallen. Alle. Das war krass immer zu sehen. Morgens wunderschön und abends nichts mehr da. Alles verblüht. So ist unser Leben in diesem Bild. Fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr. Ihr Ort kennt sie nicht mehr. Also spätestens in einer oder zwei Generationen wird man sich an uns nicht mehr erinnern. Vielleicht in drei Generationen spätestens. Weißt du noch, wer dein Ururgroßvater war? Es ist so, es ist vergänglich, es ist nicht vom Bestand. Und jetzt kommt das große Aber, jetzt könnte man ja depressiv werden, aber das große Aber, die Gnade des Herrn reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Merken wir diesen Blickwechsel? Weg von der Vergänglichkeit, was uns runterzieht, hin zu Gott, der ewig ist, der uns mitnimmt in seine Ewigkeit, in seine Herrlichkeit. Wunderbar. Bis zu den Kindeskindern, sagt David hier. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass zwischendrin immer so ein paar Punkte genannt werden, die Voraussetzung dafür sind, dass wir das richtig genießen können. Und da möchte ich auch zum Schluss noch drauf eingehen. Vers 17, über denen, die ihn fürchten. Für die, Vers 18, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Das ist die andere Seite, die Gott von uns erwartet. Ihn zu fürchten. Ja, Furcht zu haben vor dem heiligen Gott, der uns aber wiederum zuruft, fürchte dich nicht. Und wir brauchen diese komplette Betrachtung Gottes, sonst verschweigen wir etwas, weil Gott ist heilig, Gott ist ewig, er ist allmächtig, er ist Gott, wir sind nur Menschen. Deshalb ist die Furcht Gottes etwas Gutes, das wird an vielen Stellen der Schrift gesagt, die uns auch ausrichtet auf ihn. Und wir dürfen es dann genießen, diese Gnade und diese Barmherzigkeit. Der Herr regiert und es bleibt so. Das bleibt bis zum Ende so. Auch wenn wir meinen, manchmal sieht es anders aus auf dieser Erde. Gott regiert. Er sitzt im Regiment. Und das gibt uns oder kann uns eine große Gelassenheit auch geben für unser Leben, sowohl persönlich als auch was die Weltgeschichte angeht. Ja, und dann schließt sich dieser Kreis, ich bin eingangs darauf eingegangen, mit diesen drei Versen, preist den Herrn. Das ist das Ergebnis. Und das wünsche ich für dein Leben und für mein Leben, dass das wirklich unseren Tagesanfang ausmacht, wie diesen Anfang des Psalms und unser Tagesende, wie das Ende dieses Psalms. Oder gehen wir noch einen Schritt weiter bis ans Ende unseres Lebens, dass wir den Blick auf den Herrn haben und ihn loben und preisen. Diese Ausrichtung brauchen wir und damit beschließe ich jetzt hier die Betrachtung dieses Psalms. Es steckt noch viel, viel mehr drin. Ja, lies ihn dir einfach in Ruhe nochmal durch, vielleicht mehrfach, und du wirst manches noch entdecken, was deinen Blick weitet für unseren großen Gott.